Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial an diesem Sonntag. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ich habe für euch heute einen ganz besonderen Gast. Meine Kollegin Ida Metzger hat Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zum Interview gebeten. Grasser spricht jetzt gleich über sein Verfahren, die Belastung für ihn und seine Familie und die Millionen an Anwaltskosten im BUWOG-Prozess. Am besten, wir hören gleich rein.
Vor 1000 Tagen startete der Prozess, über 100 Zeugen wurden gehört, 162 Prozesstage sind geschlagen und jetzt in 14 Tagen soll es endlich das Urteil geben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute Karl-Heinz Grasser hier in unserem Stadtstudio begrüßen können und mit ihm reden können, wie er den Prozess erlebt hat, beziehungsweise was er sich für ein Urteil erwartet. Grüß Gott, Herr Grasser.
Hallo, Frau Metzger, ich bedanke mich für die Einladung.
Ich sage auch danke, dass Sie gekommen sind. Ja, bleiben wir gleich dabei. Heute, also quasi im September 2009, haben die Ermittlungen begonnen. Das sind 11 Jahre. Jetzt haben wir eben 1000 Tage der Prozess, dass er gestartet ist, über 160 Tage Verhandlung. Und jetzt ist bald das Ende greifbar. Wie fühlen Sie sich da eigentlich? Welches Gefühl dominiert da quasi, die Erleichterung, dass es bald zu Ende ist, oder doch die Anspannung, was für ein Urteil kommen könnte?
Beides, und das Dritte, was sicher dazu kommt, ist auch eine Erschöpfung, weil, wie Sie richtig gesagt haben, 2009 hat es begonnen und daher bin ich im 11. Jahr eines Martyriums, das ich niemandem wünsche und das natürlich mit einer enormen Belastung einhergeht, mit schlaflosen Nächten einhergeht, mit der Vernichtung einer wirtschaftlichen Existenz einhergeht, mit Belastungen einfach für meine Familie, für meine Frau, für meine Kinder. Und daher sind es alle drei Dinge. Es ist Erschöpfung auf der einen Seite, es ist die Freude, dass es zu Ende geht, endlich, ja, und überfällig. Ich hätte nie erwartet, dass etwas so lange dauern kann. Und auf der anderen Seite, klar, die Anspannung steigt. Andererseits bin ich aber sehr optimistisch, weil das Beweisverfahren meines Erachtens eine ganz klare, deutliche Sprache gesprochen hat.
Die deutliche Sprache ist in Ihrem Sinn Freispruch, nehme ich einmal an, oder?
Ja, es steht mir natürlich fern, irgendetwas vorwegzunehmen, das steht mir ja nicht zu. Aber wenn ich sehe, was in der Anklageschrift steht und was jetzt, Sie haben 162 Tage, ich komme gerade aus dem Gericht, angesprochen, 162 Tage liegen hinter uns, mehr als 100 Zeugen liegen hinter uns, dann muss ich einfach klar festhalten, was bis jetzt passiert ist, ist eine eindeutige Falsifikation der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat behauptet in der Anklageschrift, es gibt einen Tatplan. Es gab keinen Tatplan und das ist umfassend diskutiert worden und meines Erachtens klar belegt worden. Die Staatsanwaltschaft behauptet, ich hätte eingegriffen in den Verkauf der Bundeswohnungen und hätte irgendetwas manipuliert. Es waren so viele Zeugen da, ich erspare es Ihnen jetzt, dass ich Namen aufzähle, aber klar ist, dieser Verkauf hat transparent stattgefunden, korrekt stattgefunden und zum Vorteil für die Republik sind die Bundeswohnungen mit einem sehr guten Preis verkauft worden. Und wir haben noch Gelegenheit, wir können auf genau, viele andere Themen eingehen, aber klar ist, diese Anklageschrift ist ein Kriminalroman und von vorne bis hinten falsch.
Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich lächle, aber Peter Hochecker steht gerade im Hintergrund auf der Straße und schaut uns gerade beim Interview zu. Auf dessen Rolle werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber es heißt ja, es gibt so einen Spruch auf hoher See, und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Das heißt, man weiß nie, wie es ausgeht. Sind Sie auf das Worst-Case-Szenario, dass es eine Verurteilung geben könnte, vielleicht mit einer hohen Haftstrafe auch mental vorbereitet?
Nein, bin ich nicht, weil ich weiß, dass ich unschuldig bin. Und wenn man weiß, dass man nichts angestellt hat, dann betrachtet man natürlich schon diese mehr als 11 Jahre. Das ist für mich eine Strafe geworden, mit der ich nie gerechnet habe, die ich auch nie verdient habe. Jetzt können wir reden über falsche Optik, über viele Dinge können wir sprechen. Aber ich weiß, dass ich korrekt gehandelt habe und immer im Interesse unseres Landes gehandelt habe. Und insofern muss ich immer aufpassen, dass ich, wenn ich versuche, rational zu sprechen, dann nicht emotional werde, weil sozusagen, wenn man sich diese 11 Jahre ansieht, dann war das alles andere als lustig und aus meiner Sicht eben völlig zu Unrecht.
Sie sagen völlig zu Unrecht. Also wenn Sie jetzt Recht behalten und es gibt tatsächlich einen Freispruch, glauben Sie, dass Sie dann trotz, also wirklich rehabilitiert sind? Oder werden die Leute trotzdem sagen, naja, man hat es ihm vielleicht nicht nachweisen können, aber ich glaube trotzdem, dass er seinen Trauzeugen, dem Walter Maischberger, den Tipp gegeben hat? Glauben Sie, wird es immer nachschwingen?
Also erstens habe ich ihm definitiv keinen Tipp gegeben und keine Informationen gegeben, aber ich bin bei Ihnen. Das Problem an diesem ganzen Verfahren ist ja, ich habe am Beginn des Verfahrens schon vorgelegt, Professor Höcker und Professor Babel haben ein Gutachten gemacht und haben festgestellt, dass das Ermittlungsverfahren, das normalerweise geheim zu führen ist, damit der Beschuldigte auch geschützt wird, also im Gesetz steht drin, muss geheim geführt werden. Und einer der großen Fehler der Staatsanwaltschaft war einfach und einer der, wo man sagen muss, das ist quasi ein Missbrauch der Staatsgewalt, da hätten sie einschreiten müssen, das hätten sie verhindern müssen. Im Gegenteil, es ist ja jeder Aktenbestandteil rausgegangen. Das heißt, ich habe alles über viele Jahre in der Zeitung gelesen, es hat zigtausend Artikel gegeben, die eben zu einer enormen Vorverurteilung meiner Person geführt haben. Und daher haben Sie natürlich recht, sozusagen die Rehabilitation dauert wahrscheinlich viele, viele Jahre, weil es dauert lange, um sich einen guten Namen aufzubauen, aber es dauert eigentlich sehr kurz, um einen solchen zu zerstören. Und bei mir ist ja quasi der Panzer drüber gefahren in den letzten 11 Jahren. Und insofern ist ein Freispruch, den ich erhoffe und der meines Erachtens, wenn es objektiv ist und wenn es fair zu einer Beweiswürdigung kommt dessen, was jetzt in den letzten 162 Tagen passiert ist, dann bin ich optimistisch, dass das so sein wird. Aber wird es zu einer völligen Rehabilitation führen? Natürlich nicht. Wobei, letzter Satz dazu, ich habe schon einen deutlichen Stimmungswandel gemerkt. Am Anfang dieses Verfahrens mit der Vorverurteilung habe ich gemerkt, dass wirklich viel Hass da war und dass die Menschen mit der Vorverurteilung gesagt haben, also viele gesagt haben, ja, der ist schuldig. Und je länger es gedauert hat und jetzt eben im 11. Jahr, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass die Menschen gesagt haben, ja, entschuldigt, wenn wir über so viele Jahre keine Belege sehen, keine Beweise sehen, keine Zeugen sehen, dann war es wahrscheinlich tatsächlich politische Rache. Und das ist es, wo sie auch begonnen hat aus meiner Sicht. Es war eine politische Rache und es war eine Abrechnung mit Schwarz-Blau, die man herbeiführen wollte. Und leider war ich sozusagen das politische Opfer, das daran glauben musste.
Die Gretchenfrage in dem Prozess ist ja, haben Sie Walter Maischberger den Tipp gegeben über die Bittersumme oder nicht? Jetzt haben Sie gestern im Gericht angeführt, dass sozusagen insgesamt 100 Informationsträger es gibt. Das klingt sehr viel, aber natürlich kann die Richterin immer argumentieren, lebensnah ist natürlich, das ist ja so ein juristischer Ausdruck, dass quasi Sie Ihrem Trauzeugen das gesagt haben. Glauben Sie, wird die Richterin das berücksichtigen? Also es ist ja ein reiner Indizienprozess, wo viele sagen, zwischen Freispruch und Verurteilung ist alles drinnen, weil sie es ja auslegen kann nach Ermessensgrundlage.
Ich bin natürlich kein Strafjurist, aber wissen Sie, für mich, ich glaube an den Rechtsstaat, an einen funktionierenden Rechtsstaat. Und in einem solchen muss ich einfach davon ausgehen, dass Zeugen, Daten und Fakten gehört werden. Und ich erinnere, Sie haben den Herrn Hochegger angesprochen, der da draußen gestanden ist und der das falsche Geständnis abgelegt hat. Der hat sein Märchen erzählt, weil er im Gefängnis war, weil er sich schützen wollte, weil er einen Vorteil erreichen wollte mit diesem falschen Geständnis. Und dann haben die Leute ausgesagt, von denen er behauptet hat, die Information zu haben. Zum Beispiel der ehemalige Bankmitarbeiter Christoph Wernsberger, der den Walter Maischberger über viele Jahre betreut hat. Und der Christoph Wernsberger hat ausgesagt, dass es nicht stimmt, was der Peter Hochegger gesagt hat, dass er dem Peter Hochegger niemals diese Information gegeben hat. Das hat der Herr Ludescher bestätigt, ebenfalls ein Bankmitarbeiter. Es ist ganz klar belegt worden, dass dieses Konto, das mir angedichtet wird von der Staatsanwaltschaft, das Konto Walter Maischberger, Sie haben die Kontonummer sicher im Kopf.
415.
815, okay. Aber Sie kennen den Akt mittlerweile leider auch ganz gut. Dass dieses Konto seit dem Jahr 2001 sein Konto ist und immer sein Konto war, ja, und dass er Einzahlungen auf dieses Konto vorgenommen hat, Verfügungen vorgenommen hat. Und, ich meine, das Konto hat mit mir genauso viel zu tun wie Ihr Konto. Und daher war ich immer über alle Maßen sozusagen erstaunt, schockiert, befremdet, wie man mir einfach eines seiner Konten andichten kann, noch dazu eines, das er seit dem Jahr 2001 hat. Ja. Ich habe gedacht, okay, er hat ja zwei andere dann auch gegründet, im Jahr, ich glaube, 2005, wenn man mir ein neues anzudichten versucht hätte, hätte ich das rational nachvollziehen können, auch wenn es nicht gestimmt hätte. Aber Faktum ist sozusagen, wir haben so viele Belege bekommen, dass falsch ist, was Hochegger gesagt hat, dass mehr als falsch ist, was die Staatsanwaltschaft an vielen Behauptungen aufgestellt hat, dass ich einfach sagen muss, der Skandal ist die Anklage. Es hätte diese Anklage niemals geben dürfen und Sie waren Zeitzeugin in dem Prozess. Ich erinnere, zuletzt hat ausgesagt Dr. Teufel, sinngemäß, hätte er mich belastet, dann hätte er die Diversion begonnen und er wäre nicht angeklagt worden, hätte sich die mehr als 3 Jahre vor Gericht erspart. Es hat ausgesagt der Herr Walzer, der gesagt hat, na, der Staatsanwalt war ganz eindeutig bei ihm, hat gesagt, liefern Sie mir den Grasser, Sie sind mir eh wurscht. Und wenn Sie mir liefern, dann sind Sie nicht, werden Sie nicht angeklagt. Petrikovic hat das Gleiche gesagt, liefern Sie mir den Herrn Grasser, es soll Ihr Schaden nicht sein, hat der Staatsanwalt zu ihm gesagt. Und da muss ich sagen, das schockiert mich zutiefst, dass ein Staatsanwalt ist ein Organ der Republik, ist ein Beamter, der dem Gesetz verpflichtet ist, der Objektivität verpflichtet ist. Dass jemand so handeln kann, ohne dass ihm irgendetwas passiert, das passt in mein Rechtsverständnis nicht hinein. Und deswegen machen wir jetzt auch eine Aufsichtsbeschwerde beim Justizministerium gegen die beiden Staatsanwälte.
Gut, aber die Oberstaatsanwaltschaft prüft ja eh schon die WKStA, eben wegen diesen Aussagen, liefern Sie mir den Grasser, Sie sind mir wurscht und weil sie keine Aktenvermerke angelegt hat. Ja, wir sind jetzt bei über 160 Verhandlungstagen. Mit wie viel haben denn eigentlich Sie zum Prozessstart gerechnet im Dezember 2017?
Ganz ehrlich, ich habe nicht mit einem Prozessstart gerechnet und ich weiß das wirklich noch genau. Ich habe in den langen Ermittlungen, die Ermittlungen haben ja fast 8 Jahre gedauert, da habe ich öfter Dr. Eineter gefragt, einen meiner Anwälte, sag, wie lange dauert das? Ja, und am Anfang hat er gesagt, na, das dauert 1 Jahr und dann sind es halt 2 und 3 geworden und so weiter. Aber er hat mir immer gesagt, also vergiss das, du brauchst überhaupt keine Sorgen machen, angeklagt kannst du da nicht werden. Dann kam auf einmal die Anklage. Ja, und jetzt sind wir schon wieder, also ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ein Gerichtsverfahren mehr als 3 Jahre dauern kann. Ja, beginnt im Dezember 2017, jetzt haben wir 2020. Sie waren oft im Gerichtssaal, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, wie manche Telefonüberwachungen, also wo Telefonate abgehört worden sind, die vorgespielt wurden. Ich habe gemerkt an solchen Telefonaten, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich manchmal im Hintergrund meine Tochter, die damals quasi ein Baby war, 2009, sie ist 2007 geboren, da hat man noch so Babylaute gehört im Hintergrund und heute ist sie ein junges Fräulein. Und so viel Zeit ist da vergangen dazwischen.
Mhm. Gehen wir mal zur Rolle des Peter Hocheggers noch einmal zurück. Da gab es ja gestern einen Schlagabtausch, kann man sagen, vor Gericht. Er hat gesagt, Sie sind ein großer Meister im Weglassen von Wahrheiten und es sei ein Märchen, dass der Jörg Haider den Tipp an Walter Maischberger weitergegeben hat. Die Rolle von Peter Hochegger ist ja durchaus sehr interessant, weil er ist einerseits geständig und sagt eben, der Finanzberater von Walter Maischberger hätte ihm verraten, dass das Geld auf diese 3 Konten aufgeteilt wurde in Liechtenstein. Gleichzeitig bestreitet er quasi eine Säule der Anklage, nämlich den Tatplan, den der Willibald Berner quasi der Staatsanwaltschaft berichtet hat. Nur um kurz zu erklären, da geht es darum, dass Peter Hochegger Willibald Berner getroffen hat in einem Wiener Hotel und der Hochegger damals zu ihm gesagt hätte, es gäbe einen Tatplan und zwar bei allen Privatisierungen schneiden einerseits der Grasser Ast, aber auch der Jörg Haider Ast mit Freunden mit. Ist das nicht eine interessante Position, auf der einen Seite belasten und auf der anderen Seite eine der wichtigsten Säulen der Anklage sagen, das habe ich nie gesagt?
Ich glaube, es passt zur Person des Peter Hochegger, denn er verfolgt eine klare Win-Win-Strategie und das Win-Win soll auf Seiten des Peter Hochegger sein. Und ich, so sehr ich sozusagen charakterlich, moralisch verurteile, was er tut, indem er sozusagen jemanden Unschuldigen belastet, so kann ich trotzdem in irgendeiner Form nachvollziehen. Ich habe die Bilder noch im Kopf, wo ich ferngesehen habe und er in Handschellen vorgeführt wurde im Gerichtssaal, dann verurteilt wurde, im Gefängnis war. Das sind wahrscheinlich so prägende Erlebnisse und so schockierende Erlebnisse, dass man das einfach nie mehr erleben will. Und für mich gibt's da keine andere Erklärung als Hochegger will Hochegger nützen. Aber gleichermaßen muss man sagen, wenn man konkret ist, Hochegger hat ausgesagt, Anfang September 2005 hätte der Banker Wirnsberger hätte einen Zettel rausgezogen und hätte dort drei Konten dargestellt gehabt, Kontonummern. Und ein Konto wäre gelautet auf Karin, das zweite hätte gelautet auf Natalie und das dritte, diese Kontonummer 40815, da soll kein Name dabei gestanden sein und der Banker hätte dazu gesagt, das wäre das für den Herrn Grasser gewesen. Und dieser Banker im Zeugenstand unter Wahrheitspflicht hat ausgesagt, das ist ganz klar falsch, was Hochegger hier behauptet hat. Objektiv konnten meine Anwälte auch ganz gut belegen, dass das falsch ist. Insofern, als es im September des Jahres 2005 zwei der Konten noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, das Konto Karin und das Konto Natalie wurden erst im Oktober bzw. im Dezember 2005 gegründet. Die Bankmitarbeiter haben dargelegt, dass Kontonummern fortlaufend vergeben werden und erst wenn die Kontounterlagen unterschrieben sind und fertiggestellt sind, dann wird eine Kontonummer vergeben. Das heißt, es ist theoretisch und damit auch praktisch unmöglich. Es hat die Konten nicht gegeben, daher hat es diesen Vorfall auch nicht gegeben, wie Wirnsberger ja auch unter Wahrheitspflicht aussagt. Hochegger ist Beschuldigter, er kann lügen und er lügt ganz offensichtlich. Ich habe sehr lang dazu Stellung genommen und habe den Peter Hochegger mehrfach meines Erachtens ganz klar der Lüge überführt und konnte das belegen in relativ langen Ausführungen, die ich vor Gericht gemacht habe.
Aber zwei Belastungszeugen, Hauptbelastungszeugen der Staatsanwaltschaft sind bei ihrer Version geblieben. Das eine ist der Michael Rambrecht, ihr ehemaliger Mitarbeiter im Kabinett, der den berühmten Satz gesagt hat, es war alles ein abgekartetes Spiel. Der hat das ja recht eindrucksvoll trotzdem im Gerichtssaal noch einmal erzählt. Und der Willibald Berner, der eben sagt, es gab diesen Tatplan, dass sie mit ihren Freunden, sage ich jetzt salopp gesagt, die Republik ein bisschen sich an den Privatisierungen mitbedienen wollen. Wie kann man denn, können Sie das wirklich einfach so vom Tisch wischen und sagen, dass diese Behauptungen haben keinen Wert für die Urteilssprechung?
Das muss natürlich das Gericht beurteilen, aber ich kann nur sagen, ich habe mit meinen Anwälten länger diskutiert, ob wir ein aussagepsychologisches Gutachten beantragen sollen, vor allem für den Herrn Rambrecht, weil jeder, der Rambrecht im Gericht erlebt hat, der erkennt, dass das ein Mensch ist, der mit sich selbst nicht im Reinen ist und viele Probleme hat, um das jetzt ganz vorsichtig auszudrücken. Dazu kommt, dass sowohl der Herr Rambrecht als auch der Herr Berner ja keine eigene Wahrnehmung haben. Denn Rambrecht sagt, er hätte eine Information vom Blech bekommen, die er so und so deuten würde. Aber hat Rambrecht eine eigene originäre Wahrnehmung? Nein, hat er nicht. Berner sagt, Hochegger hätte ihm erzählt von diesem Tatplan und da sagt selbst der Peter Hochegger, ein völliger Blödsinn stimmt nicht. Und da sage ich jetzt noch dazu, schauen Sie, in der Grasserjagd sind ja nicht, das ist ja nicht ein Verfahren geführt worden, sondern die Staatsanwaltschaft hat dann ein Verfahren geführt gegen mich, ich bringe alle gar nicht mehr zusammen, aber sie hat ein Verfahren geführt in der Telekom, wurde eingestellt. Sie hat ein Verfahren geführt zur Privatisierung des Dorotheums, sie musste es einstellen. Sie hat ein Verfahren geführt zur Postprivatisierung, sie musste es einstellen. Sie hat ein Verfahren geführt zur Novomatic, sie musste es einstellen. Sie hat ein Verfahren geführt zu den Eurofightern, alle diese Verfahren übrigens über viele Jahre geführt, musste eingestellt werden. Bis hin, die Staatsanwaltschaft ist zu weit gegangen und hat ein Verfahren geführt zu meiner Hochzeit in Weißenkirchen, weil ich den Bürgermeister zum Amtsmissbrauch angestiftet hätte, weil ich in Weißenkirchen gemeldet war. Auch dieses Verfahren haben sie eingestellt. Wir stehen jetzt, oder ich, leider nicht wir, ich stehe vor Gericht, Frau Metzger, und die Staatsanwaltschaft hat begonnen, Sie erinnern sich, mit Lehman Brothers. Mhm. Die Vergabe an die Investmentbank Lehman Brothers, die hätte ich manipuliert und da hätte ich unbotmäßig Einfluss genommen. Das Oberlandesgericht hat dieses Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat mir vorgeworfen, einen Schaden von über 35 Millionen Euro verursacht zu haben. Das Landesgericht für Strafsachen hat das eingestellt. Das heißt, die größten Vorwürfe dieses Verfahrens sind ja auch schon eingestellt. Und daher sage ich, diese politische Rache, von der ich gesprochen habe. Schauen Sie, wie hat das alles begonnen? Es hat begonnen mit Anzeigen von grünen Abgeordneten gegen mich, die irgendwie in meiner politischen Zeit einen gewissen Hass auf mich entwickelt haben. Und diese Anzeigen haben sie eingebracht beim Walter Geier, dem langjährigen stellvertretenden Clubobmann der Grünen-Fraktion im Parlament. Das heißt, die Abgeordneten der Grünen sind zu ihrem Freund und langjährigen Kollegen gegangen und haben gesagt, da sind die Anzeigen gegen den Grasser, jetzt verfolgt das bitte schon mal. Ja? Und so hat dieses Verfahren gegen mich begonnen. Das ist ganz klar politisch motiviert. Und ich finde es auch in einem Rechtsstaat, es geht doch nicht an, dass man dann einen langjährigen grünen Mandatar einsetzt gegen seinen politischen Gegner. Genauso, Sie wissen, im Weisungsrat hat dann ein gewisser Dr. Pleischl, der früher Leiter der Oberstaatsanwaltschaft war und dann Vorsitzender des Weisungsrats, langjähriger sozialdemokratischer Funktionär, der ist dann der Vorsitzende des Weisungsrats, die eine Anklage gegen mich freigeben oder nicht. Das sind für mich politische Unvereinbarkeiten, die es in einem Rechtsstaat eigentlich nicht geben darf.
Aber es gab natürlich schon ein paar, sagen wir jetzt einmal, Zufälle, die vielleicht zu viel für die Staatsanwaltschaft waren. Das ist dieses berühmte Mandarinkonto, wo sich quasi das Schwiegermuttergeld, das auch sehr berühmt geworden ist, die 500.000, mit dem Geld vermengen, das auf dem Konto 400, 815 gelegen ist. Ist das ein Zufall zu viel gewesen?
Ich glaube nicht, Frau Metzger, denn auch das wurde ja jetzt konkret überprüft. Und es hat sich herausgestellt, dass der Vermögensverwalter, der diese Mandarin gegründet hat, der hat offensichtlich mehrere Geschäfte, mehrere Kunden in dieser Gesellschaft betreut. Einer dieser Kunden war der Herr Maischberger, einer dieser Kunden war ich für meine Familie, einer dieser Kunden war der Vermögensverwalter selbst und ich weiß nicht, ob er dann noch weitere hatte. Aber klar ist, sozusagen das Geld, das Herr Maischberger dorthin überwiesen hat, hat er auch wieder zurücküberwiesen bekommen, nachdem seine Geschäfte abgewickelt waren. Klar ist, die Transaktion, die ich abgewickelt habe für meine Familie, wurde von einer österreichischen Bank auf diese Mandarin, die Sie angesprochen haben, überwiesen und ist dann weitergegangen auf ein Schweizer Bankkonto meiner Familie. Das heißt, wenn man das objektiv beurteilt, dann kann man das sehr gut trennen und dann sieht man auch, dass das korrekt abgelaufen ist. Aber es sind natürlich Eindrücke, die man erzeugen will. Und wenn Sie zum Beispiel dieses Konto Walter Maischberger. In der Anklageschrift steht drin, dass das ein Nummernkonto wäre und dass das sozusagen ein Konto wäre, wo man den Grasser verstecken wollte, hinter dieser Zahl 400815. Im Beweisverfahren ist herausgekommen, dass die anderen Konten des Herrn Maischberger, Konto Nathalie, Natti, Karin und andere Konten, sogenannte Pseudonymkonten sind, wo man eben einen Namen wie eben einen Vornamen Nathalie oder andere Pseudonyme, ein Konto, das es gegeben hat, hat Millennium gelautet, das waren Nummernkonten. Aber das Konto 4815 war ein ganz transparentes Konto, das auf den Namen Walter Maischberger gelautet hat. In der Anklageschrift liest sich das ganz anders. Und Sie haben angesprochen, um ein weiteres Beispiel zu bringen, Informationsweitergabe. In der Anklageschrift, Sie wissen, steht drin von der Staatsanwaltschaft, nur der Karl-Heinz Grasser kann die Information von 960 Millionen Euro dem Walter Maischberger weitergegeben haben. Und das ist für mich wirklich Missbrauch der Staatsgewalt. Deswegen musste ich gestern belegen, dass es zumindest 100 Informationsträger gegeben hat, bei der Bank Austria, Kreditanstalt, bei der CAIMO, bei den Verkäufern, also Bundesministerium für Finanzen, Auswahlkommission, Beamte des Finanzministeriums, Anwälte, Investmentbanker. Und wenn dann eine Staatsanwaltschaft reinschreibt, nur der Grasser kann es gewesen sein. Und dann schreiben sie noch rein, zwischen 4. und 7. Juni 2004 hat der Grasser das weitergegeben. Und jetzt ist man draufgekommen im Beweisverfahren, ich habe selbst erst am 7. Juni diese Information bekommen. Da gibt es so viele Dinge, die in dieser Anklageschrift nachweisbar, belegbar, falsch sind, dass man sich echt nur wundern kann. Und das ist einer von vielen Gründen, warum wir diese Aufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwälte auch machen.
Aber Sie haben auch behauptet, Sie hätten in dieser Zeit den Walter Maischberger nie getroffen. Und jetzt hat gestern die Staatsanwaltschaft vorgelegt einen Zeitungsbericht vom Seitenblick im Magazin, wo Sie bei einem Golfturnier in Fontana waren, eben ungefähr um diese Zeitspanne herum, wo Walter Maischberger und Sie auf einem Bild zu sehen sind. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich bin dankbar, dass Sie es ansprechen, weil ich war nicht zufrieden mit meiner eigenen Leistung, weil ich sozusagen gefragt wurde, eben waren Sie bei diesem Golfturnier? Und ich habe mich wirklich nicht daran erinnern können. Ja, und gescheit wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich weiß es einfach nicht, das war im Jahr 2004, dieses Datum, das Sie mir da vorlegen, und ich kann mich einfach nicht erinnern, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, glaube ich, sinngemäß, also ich glaube nicht, dass ich dort war, und dann wurden mir Zeitungsberichte dargelegt, dass ich tatsächlich dort war. Und ich habe gesagt, Sie, nach bestem Wissen und Gewissen, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich bei diesem Golfturnier war, aber, was glaube ich in der Frage ganz entscheidend ist, das Golfturnier war entweder Ende Juni oder am 12. Juni, hat die Staatsanwaltschaft behauptet, und am 12. Juni war dieses gesamte Vergabeverfahren von allen Informationsflüssen her abgeschlossen. Und daher ist die Aussage, die ich gemacht habe, ich habe den Walter Maischberger zwischen dem 4. und sagen wir jetzt, wenn ich beim Golfturnier war, zumindest bis zum 11. Juni 2004 nicht gesehen. Das ist belegt von meinem Terminplan, das ist belegt von seinem Terminplan. Und das zweite verbindliche Angebot ist abgegeben worden am 11. Juni 2004. Das heißt, am Tag dieses Golfturniers war alles schon gelaufen.
Jetzt gibt's ja diesen berühmten 7. Juni, diese Konferenz im Gelben Salon im Finanzministerium, wo sozusagen die beiden Angebote wahrgelegt wurden oder erklärt wurden von Lehman Brothers, wo dann auch die zweite Bieterrunde beschlossen wurde. Warum wurde eigentlich damals kein Protokoll angelegt? Das macht's ja irgendwie sehr geheimnisvoll, oder?
Ehrlich gesagt, ich kenne den Akt ganz gut und ich weiß jetzt nicht, ob es gar kein Protokoll darüber gibt. Das würde mich auch wundern, wenn der Herr Dr. Mantler, einer der Beamten in der Präsidialsektion, damals gar kein Protokoll gemacht hätte. Aber jedenfalls, es waren, ich sage mal Größenordnung, auch das lässt sich ja nicht mehr ganz rekonstruieren, größenordnungsmäßig 20 Leute dabei, und wir haben beispielsweise von Lehman Brothers gehört, den Jürgen Krieger, den Jan-Philipp Pfander, den Thomas Massoner. Wir haben gehört den Rainer Wiltscher, den Vorsitzenden der Vergabekommission. Wir haben gehört den Heinz Traumüller aus dem Finanzministerium, um jetzt nur einige zu nennen. Und die alle haben ganz klar gesagt, über das Wochenende vom 4. Juni, wo die ersten verbindlichen Angebote abgegeben worden sind, bis zum 7. Juni, das war dann der Montag, über dieses Wochenende haben die Experten gearbeitet und haben dann den Vorschlag gemacht, und zwar aufgrund von zwei Dingen. Im Wesentlichen ein sogenanntes Zinsänderungsrisiko, wo Lehman Brothers draufgekommen ist, und zwar deswegen, weil die CAIMO das reingeschrieben hat. Die haben reingeschrieben, wir haben 60 Millionen Euro von unserem Preis in Abzug gebracht, weil es sozusagen eine lange Zuschlagsfrist gibt. Und das ist natürlich für einen Banker, der das liest, für einen Investmentbanker, der sagt, ah, okay, wenn die 60 Millionen abgezogen haben, weil die Zuschlagsfrist so lange ist, dann kann ich, wenn ich die Zuschlagsfrist verkürze, da noch Geld rausholen. Und das zweite war eine Bewertung des Angebots des Österreich-Konsortiums, wo man gesagt hat, das ist nicht klar definierbar, was die wirklich angeboten haben, weil die 5 Besserungsscheine gemacht haben. Und daher lautete der ganz klare Vorschlag von Lehman Brothers, vom Vorsitzenden der Kommission, dass man in eine zweite Runde gehen soll. Und diese zweite Runde hat ja auch zum Erfolg geführt, denn das höchste Angebot der ersten Runde waren 922 Millionen. Und das höchste Angebot der nächsten Runde waren 961 Millionen. Das heißt, im Ergebnis konnten wir für die Republik fast 40 Millionen mehr erlösen. Und insofern bin ich auch heute froh, dass wir diese zweite Runde gemacht haben.
Trauen Sie sich eigentlich schon, wenn jetzt in 14 Tagen das Urteil kommt, an ein Leben danach zu denken? Also Sie sind ja offensichtlich sehr überzeugt vom Freispruch.
Schauen Sie, ich bin überzeugt davon, dass das Schöffengericht nach diesem langen Verfahren, nach diesem gründlichen Verfahren, das ja mir und anderen auch die Möglichkeit gegeben hat, umfassend Stellung zu nehmen. Das Gericht hat neue Beweisstränge, neue Ermittlungsstränge herausgearbeitet. Sie haben angesprochen, der Tatplan, Willy Bernhard behauptet, ein Ast unter Jörg Haider, mehrere seiner Mitarbeiter hätten profitieren sollen, und der zweite war sozusagen der Ast unter dem Karl-Heinz Grasser. Die Staatsanwaltschaft hat sich den Ast Haider gar nicht angesehen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Die Vorsitzende des Richtersenates ist dem nachgegangen, hat das aufgegriffen, hat hier viele Dinge zum Vorschein gebracht, die die Staatsanwaltschaft nicht wissen wollte, muss ich fast sagen. So wie die Staatsanwaltschaft nicht wissen wollte, wo die Informationen gelaufen sind, wer die 960 Millionen Euro gewusst hat zum damaligen Zeitpunkt. Die Richterin musste jetzt im Jahr 2020 einen Beschluss fassen und die Bank Austria Kreditanstalt beauftragen, Unterlagen zu liefern, weil die Staatsanwaltschaft das in 8-jährigen Ermittlungen nicht gemacht hat. Die wollten das nicht wissen. Und insofern sage ich, wenn ich dieses Verfahren mir ansehe, dann habe ich die Hoffnung auf einen objektiven und fairen Urteilsspruch. Und dann muss ich einfach optimistisch sein, weil mein Wissen, dass ich unschuldig bin, paart sich sozusagen mit der Hoffnung auf Gerechtigkeit nach mehr als 11 Jahren. Und daher stimmt mich das zuversichtlich.
Ja, das schon. Aber haben Sie schon nachgedacht, was Sie da machen? Kommt dann einmal eine Auszeit, wo Sie nur quasi an nichts denken? Was
ja, ich glaube, es kommt dann einmal sicher. Ich glaube, es hat jeder von uns im Leben schon einmal gehabt, da kommt irgendwann einmal dann die geistige Leere ganz sicher, weil natürlich ist die Anspannung groß, natürlich ist die Belastung enorm über so viele Jahre. Und ich glaube, dann ist einmal sozusagen, muss man die Leere, die dann einsetzt und sozusagen ein Kapitel, das man hinter sich lässt, muss man dann einfach versuchen, sein Leben neu zu ordnen. Aber klar ist leider Gottes, dass mir 11 Jahre von der Staatsanwaltschaft meines Lebens, 11 Jahre meines Lebens gestohlen worden sind und dass meine wirtschaftliche Karriere, mein Ruf, den Sie angesprochen haben, leider ruiniert wurde. Und dann muss man an mühsame Aufbauarbeiten wieder gehen.
Sie haben zuletzt in einem Interview gesagt, dass Sie schon Anwaltskosten von 2,5 Millionen haben. Also jetzt abseits dessen, dass Fiona Swarovski aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, wie finanziert man das?
Also bis jetzt konnte ich das alles aus eigenen Ersparnissen finanzieren. Aber wie gesagt, sozusagen, es ist meine wirtschaftliche Existenz damit ruiniert. Es ist ja auch so, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur viele Ermittlungsverfahren gegen mich geführt hat, mich in diesen Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, auch angeklagt hat, sondern sie haben ja auch gleich einmal ein Finanzstrafverfahren gegen mich eingeleitet. Ich hatte umfassende Untersuchungen durch das Finanzamt. All diese Verfahren sind danach auch noch offen. Also das heißt, es wäre dann sozusagen der größte und wichtigste Teil zu Ende, aber ein paar Schlachten müssen noch geführt werden.
Das heißt, wenn Sie sagen, die Ersparnisse, das heißt, Sie haben Wohnungen etc. oder Ihre Immobilien verkaufen müssen in Wien zum Beispiel?
Ich habe alles verkauft. Ich hatte eine wunderbare Penthouse-Wohnung mit meiner Frau zusammen. Die haben wir verkauft. Ich hatte über die Stiftung, also die Stiftung hatte ein Seehaus am Wörthersee, das ist verkauft worden. Also all das, was ich hatte, ist in diesem Prozess und in Anwaltskosten, Steuerberaterkosten, Gutachtenskosten und alleine, ich fahre jetzt 162 Tage von Tirol nach Wien, ich muss in Wien irgendwo arbeiten, ich muss von irgendetwas leben, also das Geld geht dann für all diese Dinge drauf, leider Gottes.
Es gibt ja im Zuge des Buwok Causa, kann man ja sagen, auch ein paar sehr legendäre Sager, auch von, nicht nur von Walter Maischberger, sondern auch von Ihnen, eben dieses super sauber oder zu schön, zu jung, zu reich, glaube ich, was. Ich nehme mal an, wie ist denn das damals passiert? Das würden Sie heute sicher nicht mehr sagen, oder?
Ja, das ist richtig, dass ich das nicht mehr sagen würde. Aber schauen Sie, das ist, für mich war das, erstens habe ich wahrscheinlich damals ganz gerne übersteigert formuliert und ich bitte es einfach nur gedanklich mal umzukehren. Das super sauber habe ich gesagt in einem Zusammenhang, wo herausgekommen ist, dass der Walter Maischberger und der Peter Hohegger Provisionen für den sozusagen Verkauf, für die Beratung bei dem Verkauf der Bundeswohnungen bekommen haben. Von wem haben sie die Provisionen bekommen? Von einer privaten Unternehmensgruppe. Also nicht von der Republik, sondern von privaten Unternehmern, die sie engagiert hatten. Daher war für mich immer der Punkt, ja okay, was wollt's von mir? Ich war Finanzminister, ich habe für die Republik auf der Grundlage von klaren Gesetzen und Ermächtigungen, war ich am Ende politisch verantwortlich für den Verkauf der Wohnungen, den wir sehr gut gemacht haben. Und nur weil jetzt ein Freund sozusagen Provisionen verdient von einer privaten Unternehmensgruppe, warum nehmt ihr jetzt mich sozusagen da in die Pflicht? Und deswegen habe ich mich voller Überzeugung, weil ich gewusst habe, wie korrekt und transparent der Prozess gelaufen ist, hingesetzt in der Pressekonferenz und habe gesagt, auf kritische Fragen, die mir gestellt wurden, was wollt's? Der ist super sauber gelaufen, der Prozess, da könnt ihr ewig untersuchen und nachschauen. Und würde ich es noch einmal sagen, natürlich würde ich es nicht noch einmal sagen, aber ich glaube, das sagt nur jemand, der ein reines Gewissen hat. Wenn Sie da sitzen mit einem schlechten Gewissen, dann haben Sie nicht sozusagen eine freie Brust und sagen, super sauber ist das gelaufen. so zumindest ist mein Zugang dazu.
Aber das zu schön, zu jung, zu reich ist ein bisschen überheblich, oder?
Es war ein Fehler, den ich ich glaube, dass ich das von Jörg Haider gelernt habe, dem es vielleicht nicht passiert wäre, ja. Aber der Jörg Haider hat oft in seiner aktiven Zeit Dinge vorgelesen, die er von Menschen geschickt bekommen hat, ja. Immer wieder hat er Briefe vorgelesen, wo er gesagt hat, Schatz, die Information habe ich bekommen und Herr so und so oder Frau so und so sagen das und das. Und das war einer der Briefe, die ich damals bekommen habe, wo ihm jemand gesagt hat, sozusagen, warum passiert Ihnen das alles, Herr Grasser? Aus diesen Gründen passiert Ihnen das. Seien Sie nicht traurig, das ist sozusagen alles nichts anderes als Eifersucht und Neid. Aber sozusagen ist mir das umgekehrt worden, hätte ich es nicht sagen sollen. Völlig richtig. Würde ich es noch einmal sagen? Nein, würde ich nicht. Ich lerne aus meinen Fehlern, das ist schon klar.
Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist Buwok, die andere weniger Buwok. Waren Sie eigentlich überrascht? Es hatte jetzt die CA Immo eine Klage über 1,9 Milliarden Euro gegen die Republik Österreich eingebracht, als Schadenersatz, dass Ihnen eben dieser Deal entgangen ist und dass dann ausgerechnet sozusagen die Finanzprokuratur, die ja so die Republik Österreich vertritt, also rechtsanwältlich, Sie um Hilfe bittet oder um Mitarbeit bittet, diese Klage zu beantworten. Ich meine, auf der einen Seite verfolgt Sie der Staat und klagt Sie an und auf der anderen Seite werden Sie gebeten, sozusagen zu helfen, diese 1,9 Milliarden Schadenersatz abzuwenden.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich meine, erstens finde ich die Klage von 1,9 Milliarden durch die CA Immo völlig absurd. Aber es ist schon interessant, die Staatsanwaltschaft klagt mich an, ist ein Organ der Republik und es gibt einen sogenannten Anwalt der Republik, das ist die Finanzprokuratur. Und die Finanzprokuratur verteidigt jetzt die Republik gegen die CA Immo, die eben diesen Anspruch von 1,9 Milliarden angemeldet haben. Und einerseits wurden wir dann dazu aufgefordert, dass wir hier beitragen sollen in der Verteidigung. Andererseits, nachdem wir dem Verfahren beigetreten sind, haben wir jetzt auch Aktenzugang und haben das jetzt auch im Gericht vorgelegt, haben jetzt gesehen, was die Finanzprokuratur, die ja das ganze Verfahren über als Verfahrenspartei im Gerichtssaal war, der Hauptverhandlung gefolgt ist, was die Finanzprokuratur geschrieben hat. Und das ist schon sehr eindrucksvoll, denn ich glaube, nach etwa 145 Tagen Hauptverhandlung, heute wie gesagt sind wir bei 162, hat die Finanzprokuratur ihre Stellungnahme abgegeben. Und jetzt mache ich es ganz einfach und sozusagen spitze es zu. Aber darin sagt die Finanzprokuratur nichts anderes, als dass auch nach 145 Hauptverhandlungstagen die Schuld des Herrn Grasser keineswegs erwiesen ist. Im Gegenteil, sie zählt eine ganze Reihe von Dingen auf, die belegen, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft falsch sind. Und das ist irgendwie natürlich schon spannend. Staatsanwaltschaft behauptet, der Anwalt der Republik behauptet nach 145 Tagen eigentlich, die Staatsanwaltschaft hat Unrecht, das war nicht so. Der Herr Grasser hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, die Vergabe, die Privatisierung war korrekt.
Mhm. Ist auch mutig, weil es ja eigentlich vorausgreifend ist, ne? Dieses Urteil der Finanzprokuratur.
Ja, ich glaube, es ist kein Urteil, aber es ist sozusagen eine Behörde, die immer dabei war, die das objektiv verfolgt hat, die macht halt aus ihrer Sicht Bilanz und sagt unter dem Druck der CA Immo, ich finde es ja sozusagen sehr ungeschickt von der CA Immo und von ihren Anwälten, weil die haben ja eigentlich provoziert und herausgefordert, dass die Republik eine Stellungnahme machen muss. Die CA Immo hätte auch warten können aufs Urteil, aber jetzt musste sich die Republik sozusagen äußern und hat eben aus ihrer Sicht nüchtern, objektiv eigentlich Bilanz gezogen, was eben nach 145 Tagen aus deren Sicht, aus Sicht des Anwalts der Republik festgestanden ist. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mich erstens bestätigt gefühlt. Andererseits freut man sich natürlich schon, wenn man sieht, eine ganz wesentliche Behörde der Republik sagt, Anklage nicht nachvollziehbar, die ganzen Zeugenaussagen, die Dokumente, die Akten, die Unterlagen belegen, dass diese Vergaben durch den Herrn Magister Grasser als Bundesminister für Finanzen korrekt waren.
Ich habe zufälligerweise in Vorbereitung auf dieses Interview gesehen, dass Sie, also wenn das Urteil wirklich am 15.10. fällt, dass Sie eine Woche später 15 Jahre verheiratet sind, wenn ich das richtig, am 22. Oktober. Was wünschen Sie sich denn für die nächsten 15 Jahre? Weil die ersten 15 Jahre sind sicher nicht so verlaufen, wie Sie es sich gedacht haben, oder?
Ja, wissen Sie, sozusagen zwei Antworten dazu. Einerseits habe ich wirklich das Glück, dass die ersten 15 Jahre meiner Ehe genauso gelaufen sind, wie ich es erhofft und erträumt habe. Und ich muss sagen, sozusagen der Superstar dieser 15 Jahre ist eigentlich meine Frau, denn 2009 bis jetzt sind viele Jahre an Problemen, die sie mit mir ausgestanden hat, wo sie hinter mir gestanden ist in jeder Phase. Und ich glaube, dass das in einer schnelllebigen Zeit wieder unseren, in einer Gesellschaft wieder unseren, alles andere selbstverständlich ist. Noch dazu, wenn man sozusagen aus einer Familie mit vielen Möglichkeiten kommt, wie das bei meiner Frau der Fall ist. Insofern könnte ich nicht glücklicher sein über mein Familienleben. Aber andererseits, die nächsten 15 Jahre familiär so weiter wie bisher, ist mein Traum. Und dann hoffe ich, dass ich wirtschaftlich wieder beginnen kann, mir eine neue Existenz aufzubauen.
Wie belastend war das für die Ehe?
Ja, schauen Sie, es ist natürlich sehr belastend. Es hat wirklich viele Nächte gegeben, wo ich nicht schlafen konnte. Es hat Dinge gegeben, man hat meine Familie ja mit reingezogen. Ich glaube, diese 500.000 Euro, die Sie angesprochen haben, meiner Schwiegermutter, das, also ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat das überhaupt nur reingenommen, weil es so ein plakatives Thema ist und weil das jeden irgendwie interessiert und da kann jeder mitreden und 500.000 Euro im Bar und über das wurde ja berichtet rauf und runter. Faktum ist, dass selbst die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift schreibt, dass diese 500.000 Euro nicht aus der BUWOG sein können und gar nichts mit dem Verfahren zu tun haben. Das heißt, sie sind nicht einmal anklagegegenständlich. Aber glauben Sie mir, sozusagen die vielen, vielen Headlines, die wir in dieser Frage hatten, haben natürlich, es waren immer Erschütterungen, immer Einschläge zu Hause, weil eine Familie, die gerne diskret ist, nicht sich solche Dinge über sozusagen private Transaktionen gerne noch dazu quasi kriminalisierend in Zeitungsüberschriften vorhalten lässt.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Ihre Tochter war ungefähr 2, wie das Ganze begonnen hat. Mittlerweile ist sie eine junge Dame, haben Sie gesagt. Wie erklärt man denn, dass der Tochter, die ja, wenn Sie am Anfang gedacht haben, ich wäre eh nie angeklagt, aber irgendwann mussten Sie sie ja mal damit konfrontieren, dass Sie ein Hauptangeklagter in einem Riesenprozess sind, der auch eben, wie gesagt, mit einer Haftstrafe ausgehen könnte. Wie erklärt man das der Tochter?
Ich meine, erstens muss man natürlich darüber sprechen, weil irgendwann merkt sie es ohnehin und spätestens in der Schule, wo man dann leider Gottes halt auch darauf angesprochen wird. Das heißt, das darüber sprechen und erklären ist schon ganz wichtig. Aber ich muss leider sagen, sie ist am Ende des Tages damit aufgewachsen, weil es hat begonnen, wie sie 2 Jahre alt war. Heute ist sie 13. Das heißt, sie hat das die ganzen letzten 11 Jahre miterlebt in jeder Phase. Was natürlich sozusagen das ist, wenn ich sehe, was meine größte Belastung ist, dann ist es einerseits meine Tochter, dass die durch das durchgehen muss. Und wissen Sie, jedes Mal, wenn ich dann in der Zeit im Bild war mit irgendeinem Vorwurf, und das ist ja das, was mich am Ermittlungsverfahren so massiv geärgert hat, jeder wesentliche Akt war in der Zeitung. Ich erinnere mich an Dinge, wo der Staatsanwalt Akten aus der Akteneinsicht ausgenommen hat. Wir haben keinen Zugang bekommen. Dr. Eineter und ich waren beim Staatsanwalt und haben gesagt, wir hätten gerne Einblick in diesen Akt. Sagt, nein, den kriegt niemand, den habe nur ich. Dann sagt Dr. Eineter zu ihm, und wenn das in der Zeitung steht, wie alle anderen Dinge bis jetzt, dann werden wir sie anzeigen wegen Amtsmissbrauch bei der Staatsanwaltschaft. Ja. Und er sagt, ja, aber das wird nicht in der Zeitung stehen. 2 Tage später kommt eine Überschrift, ein gewisses Medium berichtet exklusiv genau über diesen Akt. Und so ist es uns dauernd gegangen. Und natürlich, wenn das dann permanent medialer Inhalt ist, werden auch deine Kinder permanent darauf angesprochen. Und daher musst du immer erklären in der Familie. Und schauen Sie, meine Eltern sind 81 und 78, ja, bei schlechter Gesundheit. Eine Riesenbelastung. Und das ist das, was halt ein Staatsanwalt nicht sieht. Und ich wünsche niemandem dieses überlange Verfahren. Ich glaube, man muss auch Lehren ziehen aus diesem Verfahren. Denn für mich ist das ein Musterbeispiel eines Strafverfahrens, das es in einem Rechtsstaat niemals geben dürfte. Ich glaube, es braucht zeitliche Limite. Du kannst nicht Menschen und Familien einfach 11 Jahre ihrer Existenz berauben. Wenn es was gibt, dann ermitteln 1 Jahr, 2 Jahre, kann man nicht vorstellen, dass man länger als 3 Jahre für Ermittlungen braucht. Wenn es was gibt und wenn was gefunden wurde, anklagen und dann schnell ein Gerichtsverfahren durchführen. Aber es kann doch nicht so lange dauern. Das ist einfach, ich glaube, dass das unmenschlich ist und so habe ich es auch selbst empfunden.
Gut, Herr Kasse, dann sage ich danke für das Interview. Und in 14 Tagen werden wir wissen, was rausgekommen ist. Oder wie es die Richterin sieht, sagen wir mal so.
Ich schätze, in etwa 14 Tagen werden wir es wissen. Und wie gesagt, ich hoffe auf ein faires und gerechtes Urteil. Und dass diese Odyssee endlich hinter mir ist.
Das war ein Kurier Daily Spezial mit Karl-Heinz Grasser. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter und abonniert uns auch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Noch einen schönen Sonntag, passt auf euch auf, Elias und Mesnik, over and out.